Ja, Holger, vielen Dank für das Bild des Brotes. Ich will versuchen, euch auch ein bisschen zu kneten und hoffe, dass dann tatsächlich am Ende die beiden Komponenten, von denen du gesprochen hast, die ich jetzt heute nicht mehr weiß, dann tatsächlich in Form von Blut und Brot uns weiter verbinden, tiefer verbinden und dass sich in der Liebe, in der gegenseitigen Liebe dann auch offenbart. Ja, es gab in der letzten Zeit einige Themen, die uns geknetet haben in dem Sinne, die uns haben aneinander reiben lassen, die offenbar werden lassen, haben lassen, dass doch Einheit besteht, aber es gibt eine ganze Menge Themen, in denen wir doch unterschiedliche Auffassungen haben und in denen wir für uns selbst auch zu unterschiedlichen Konsequenzen kommen. Und das ist natürlich eine Frage, wie wir damit umgehen. Wir hatten ja auch die Diskussion um die Segnung der Ehe, die sehr unterschiedlich auch betrachtet worden ist. Wir hatten über Taufvor- und Nachbereitung gesprochen, wie intensiv das sein muss. Und da gab es auch unterschiedliche Auffassungen, ob wir eben tatsächlich die Täuflinge sozusagen ganz fest an die Kandare nehmen müssen oder ob wir wirklich individuell auf die Einzelnen zugehen müssen und prüfen müssen, wie wir mit den einzelnen Meinungen, Menschen uns auseinandersetzen können, die Frage der Mündigkeit von Christen, wie weit darf die Gemeinde Vorschriften machen, die für alle gelten. Dann gab es Diskussionen oder wird es auch noch Diskussionen geben, wie unsere geistliche Versorgung hier aussehen soll. Eine ganz wichtige Frage, die für uns im Moment noch nicht vernünftig beantwortet ist, muss man ganz klar sehen. Und ich finde es gut, dass diese Diskussion angeregt worden ist. Weiter sehen wir alle, dass die Gemeindeführung in der Diskussion stehen muss, zwangsläufig, weil wir auch nicht mehr die Jüngsten sind und nicht gerade unangeschlagen hier vorne stehen oder sitzen. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob unsere Struktur sich so verändert hat, dass die Führungsstruktur sich dem anpassen muss und soll, dass die Frage der Struktur mit Ältesten und Diakonen eben tatsächlich noch auf das passt, was wir heute haben. Eine Diskussion, die wir angehen müssen, aber die auch sehr unterschiedlich dann betrachtet wird. Das muss man auch sagen. Und so fragt man sich natürlich, beeinträchtigt die Tatsache, dass wir nicht in allen Punkten hundertprozentig Konsens haben, nicht unsere Einheit, wie sie uns in Epheser 4 von Paulus ans Herz gelegt wird? Ist es so, dass wir nicht diese Einheit leben, die Paulus von uns will, obwohl wir unterschiedliche Meinungen haben, obwohl wir Sachen unterschiedlich betrachten, obwohl wir auch Dinge unterschiedlich handhaben? Ihr habt es gehört, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit ihr, der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut in Geduld. Ertragt einander in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Ich werde versuchen, das nochmal ein bisschen grundsätzlich anzugehen, diese Frage, ob wir tatsächlich die Einheit haben, die wir benötigen. Und die Frage ist natürlich, was muss da sein für die Einheit? Und was darf uns nicht trennen? Und das möchte ich eben anhand verschiedener Bibelstellen auch zusammentragen. Zunächst mal die Frage, warum kommen wir denn hier zusammen? Das ist doch eine ganz wichtige Frage. Kommen wir hier zusammen, um einen Verein zu gründen? Kommen wir hier zusammen, um eben Strukturen aufrechtzuerhalten? Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir diese Frage beantworten, um zu sehen, warum wir hier Gemeinde bilden. Wir kommen nämlich zusammen, weil wir Jesus Christus als unseren Erlöser angenommen haben. Als unseren Erlöser und Herrn. Jeder Einzelne von uns. Jeder Einzelne von uns ist von Christus angesprochen worden, ist von Christus erlöst worden und so Kind Gottes geworden. Und als wesentliches Merkmal unserer Gemeinschaft, und das hat ja Paulus auch gesagt, gilt die Tatsache, dass wir dies in der Taufe öffentlich bekundet haben. Und manchmal ist es ja die Frage, wer entscheidet denn darüber, dass wir überhaupt Christ sind? Wer entscheidet darüber? Ich denke, diese Entscheidung ist und bleibt allein Gott vorbehalten. In Römer 14 hören wir, bis 13 und 4. Woher nimmst du dir noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Vers 4. Wenn du ihn verurteilst, so ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn und allein in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Ich denke, wir als Gemeinde, wir als Brüder und Schwestern können nur die äußeren Zeichen prüfen und aufgrund unserer Erfahrung und Erkenntnis darüber urteilen, ob jemand zu uns passt. Wir können nicht beurteilen, ob er Christ ist, aber wir können beurteilen, ob er aufgrund dessen, was er tut und was er für wichtig hält, zu uns passt. Und nochmal, wichtig ist für jeden Einzelnen, dass er sich darum bemüht, sein Verhältnis zu Gott in Ordnung zu halten. Dass wir hier zusammenkommen als Geschwister, die als erstes ihr Verhältnis zu Gott in Ordnung halten. In Johannes 21,20 steht dazu, das ist die Stelle, in der Jesus dann Petrus und Johannes trifft nach seiner Auferstehung. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihn folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, und was wird aus diesem hier? Das ist genau die Frage, was wird aus Susanne, was wird aus Joachim, was wird aus Sigrid, wenn ich das Jesus fragen würde? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Jeder Einzelne von uns ist verantwortlich für sein Tun vor Jesus. Das immer vorausgeschickt. So, wie ist es denn nun mit der Einheit? Ich denke, dass Paulus uns sehr stark zur Einheit aufruft. Im 1. Korinther schreibt er, Erster Korinther 1, 10-17. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloes-Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich bin von Apollos. Wieder ein anderer, ich bin Petrus. Und noch ein anderer, ich bin von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinem Namen getauft? Paulus fordert von uns die Einheit. Und das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Wir nennen uns Gemeinde Christi und sind sozusagen Erben der Churches of Christ in Amerika. Darauf will ich ein bisschen eingehen, weil sich dort eine Entwicklung auch gezeigt hat, die eben zeigt, wie Einheit wirklich auch zerfallen kann. Allein Churches of Christ ist meiner Meinung nach schon ein falsches Wort. Es gibt eigentlich nur eine Church of Christ, also nur eine Gemeinde Christi. Es gibt nicht viele Gemeinden Christi. Das müssen wir uns immer klarer machen. Ja, gehen wir mal in die Geschichte hinein. Da in Amerika gibt es mindestens 25 verschiedene Churches of Christ. Sie unterscheiden sich in der Frage, welche Rolle die Frauen spielen. In der Frage der Musikinstrumente, in der Frage der Liturgie, in der Frage, wie Führung gelebt wird. Und es ist teilweise so, dass die eine Gemeinde der anderen dann abspricht, tatsächlich Gemeinde zu sein. Und das kann es eigentlich nicht sein. Welches ist denn tatsächlich die Church of Christ? Gab es eine Church of Christ vor der Restaurationsbewegung im 18. Jahrhundert? War die Gemeinde Christi 1700 Jahre lang nicht existent? Ich denke, wir müssen uns klar darüber sein, dass der Leib Christi sich nicht aus Gemeinden zusammensetzt, sondern wirklich aus Menschen, die vereint sind im Glauben an Jesus Christus, die vereint sind in dem Bekenntnis, dass sie gerettet sind durch seinen Opfertod. Das ist Gemeinde, denke ich. Und die Frage ist, wirklich müssen wir in allen Dingen Einheit haben? Epheser 4 haben wir gerade gelesen. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass dort die wesentlichen Punkte genannt sind, die uns Einheit verschaffen. Wir lesen es nachher nochmal, deshalb will ich jetzt nicht nochmal lesen. Und dann das große Kapitel Römer 14. Derselbe Autor, Paulus, auf der einen Seite die Einheit hervorhebend, auf der anderen Seite sagend, wir sind so unterschiedlich. Wir haben so unterschiedliche Glaubensinhalte. Wir haben so unterschiedliche Glaubensgeschichten, dass wir uns einander annehmen müssen. Der eine hält den einen Tag, der andere den anderen. Wir dürfen uns gegenseitig einfach nicht verachten in diesen unterschiedlichen Haltungen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das Prinzip der Gemeinde als Leib Christi aufrechterhalten. 1. Korinther 12, dort spricht Paulus vom Leib als eine Zusammenfügung von verschiedenen Gliedern. Von Ohren, von Beinen, von Füßen, die ganz unterschiedlich sind. Und wir müssen uns als solche auch anerkennen. Wir müssen unsere unterschiedlichen Funktionen anerkennen. Wir müssen unsere unterschiedlichen Geschichten anerkennen. Und ich denke, manchmal ist es auch so, dass wenn wir keine Einheit haben, dass es vielleicht auch eine Frage ist, wie wir uns informiert haben. Ob vielleicht unser Vorurteil nicht voreilig ist. Ob wir vielleicht nicht alle Faktoren, die die aktuelle Situation eigentlich beeinflussen, die die aktuelle Situation ausmachen, berücksichtigt haben in unserer Betrachtung, in unserer Bibelinterpretation. Und es ist ganz wichtig, dass wir dann gemeinsam, wirklich gemeinsam in die Bibel gehen und gucken, was dort steht, und zu einer gemeinsamen Interpretation, anders kann man es nicht nennen, kommen, um dann Entscheidungen zu treffen. Ich denke, das Ziel muss sein, Einheit, soweit es geht. Und zwar mindestens in diesen Punkten, die Paulus im Epheserbrief sagt. Und zwar in den heilsnotwendigen Dingen. Und Ziel sollte es allerdings auch sein, dass wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und Entscheidungen getroffen werden, dass sich jeder mit diesen Entscheidungen identifizieren kann. Zumindest so weit, dass es keinen Grund geben darf, dass er uns verlässt. Wie können wir denn dahin kommen? Wie können wir denn da in diesen Punkten, die eben nicht heilsnotwendig sind, von denen Paulus nicht in dem Epheserbrief spricht, Einigkeit erzielen? Wir haben das Beispiel des Apostelkonzils. Dort gehen die Ältesten und die Apostel erstmal in Klausur, wobei nicht ganz klar ist, ob diese Klausur öffentlich ist, das sieht man nicht so genau, und bereiten eine Entscheidung vor und informieren dann die Gemeinde, was zu tun ist. Ich finde, das ist eine gute Vorgehensweise, dass die Apostel und Ältesten dann eben tatsächlich die Entscheidung vorbereiten und sie dann mehr oder weniger, so habe ich das Gefühl, jedenfalls aus dem, was ich gelesen habe in der Apostelgeschichte 15, dann der Gemeinde diese Entscheidung vorlegen und die ganze Gemeinde dann eben tatsächlich die Botschafter dann aussendet, die dann in die anderen Gemeinden gehen, um die Apostelentscheidung bekannt zu machen. Und ich denke, ganz wichtig ist eben, dass wenn wir eine Entscheidung herbeiführen wollen, dass wir eben gemeinsam beten und gemeinsam die Bibel studieren. Und da müssen wir uns auch gegenseitig auch konzidieren, dass wir unterschiedliche Interpretationen haben. Ich meine, manchmal ist es schon so, dass wir unterschiedliche Bibelübersetzungen haben und der eine liest das daraus und sagt, aber hier bei mir steht das. Ich meine, Fritz ist ein Experte in der Beziehung. Der uns genau sagen kann, wie doch dann eben tatsächlich die unterschiedlichen Bibelübersetzungen uns manchmal in die Irre führen. Und darauf müssen wir auch Rücksicht nehmen. Ich meine, am Schluss kann es sein, dass trotz aller Bemühungen, trotz intensiver Auseinandersetzung, nicht alle einer Meinung sind. Kann sein. Was ist denn dann, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss? Wer entscheidet denn dann? Solange wir Älteste haben, denke ich, ich spreche jetzt in eigener Sache, aber ich denke, es ist wichtig, wird die Entscheidung in der Hand der Ältesten liegen. Ich denke, die Ältesten haben eine ganz besondere Verantwortung. Älteste leiten die Gemeinde im Wort Gottes. Sie unterweisen die Gemeinde. Und sie sollen den Weg zu Jesus und Christus und das Leben mit Christus von der Bibel her jedem Menschen aufzeigen können. Und Älteste haben die Aufgabe, mit dem Wort Gottes zu ermahnen und zu trösten. Und wir müssen falsche Lehren und Verführungen eben erkennen, aufdecken und mit dem Wort Gottes bekämpfen. Ich denke, das ist nicht nur Aufgabe der Ältesten, sondern es ist eine gemeinsame Aufgabe, ganz klar. Aber im Endeffekt, bei unserer Struktur, die wir jetzt haben, ist die Aufgabe der Ältesten, dann Entscheidungen zu treffen. Und natürlich muss diese Entscheidung angenommen werden von der Gemeinde. In Hebräer 13, 17 wird geschrieben, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über euch und müssen dafür Rechenschaft geben. Sie sollen das mit Freude tun können und nicht mit Seufzen, denn es wäre nicht gut für euch. Wir als Älteste können das nicht einfordern. Das ist eine Entscheidung von euch, das so zu tun. Müssen wir einfach klar sagen. Dann habe ich noch einen ganz besonderen Punkt. Wie sieht der Einfluss von außen aus? Wir als Gemeinde können ja entscheiden und dann kann jemand kommen und sagen, eure Entscheidung ist falsch von außen. Wie gehen wir denn damit um? Ich denke, wir sollten uns in einigen Fragen, die uns bewegen, wirklich den Rat von außenstehenden Geschwistern holen. Von Geschwistern, die sich bereits mit diesen Fragen beschäftigt haben und gegebenenfalls auch für ihre Gemeinde eine Entscheidung getroffen haben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Entscheidung, die dort getroffen worden ist, für uns bindend ist. In diesem Zusammenhang möchte ich die Einladung an Glenn Jones erwähnen und sie so verstehen, dass wir eben genau das tun, dass wir eben sagen, hier sind zwei Gemeinden, die unterschiedliche Meinungen haben, aber wir kommen als Geschwister zusammen, als Geschwister im Herrn, die denselben Herrn anbeten und uns in derselben Rettung wissen. Wir kommen nicht zusammen, um übergemeindlich eine Entscheidung zu treffen. Ganz wichtig. Und ich denke, wir sollten anderen, die glauben, von außen unsere Entscheidungen als unbiblisch bewerten zu dürfen, und das ist leider auch geschehen, klar entgegenhalten, dass wir unsere Entscheidungen auf dem Studium der Schrift basieren und vom Heiligen Geist leiten lassen. Nochmal zurück zu den Churches of Christ, zur Church of Christ, wie ihr das sagen wollt. Im letzten Jahrhundert gab es einen Prediger in der Church of Christ, einen Karl Ketcherside, der sich sehr für die Einheit eben eingesetzt hat. Und der schreibt unter anderem, und da geht es ja nun auch mal in den USA sehr viel um Musikinstrumente, warum auch immer das so ein heißes Thema ist, keine Versammlung, die instrumentale Musik ablehnt, ist jemals gezwungen, sie einzuführen. Keine Versammlung, die wünscht, sie zu verwenden, kann jemals von einer anderen Versammlung gezwungen werden, dies sein zu lassen. Jede Versammlung muss selbst vor Gott entscheiden. Unser Bestreben muss sein, nicht in der Frage der Musikinstrumente Einheit zu erlangen, sondern Einheit in Jesus Christus. Solche Einheit ist kein Produkt der Vorliebe für bestimmte Dinge, sondern der Liebe zu den Geschwistern. Und er sagt weiter, dass wir nichts zu einer Bedingung für unsere Gemeinschaft mit anderen machen dürfen, was Gott nicht zu einer Bedingung für die Rettung gemacht hat. Das, was ich vorhin sagte, in den heilsnotwendigen Dingen müssen wir Einheit haben. Aber es gibt viele Dinge, die eben nicht heilsnotwendig sind und die wir entsprechend für uns entscheiden dürfen. Ich will versuchen, das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Also ich denke, wir müssen akzeptieren, dass Geschwister anders denken, anders handeln und anders urteilen als wir. Das liegt in der verschiedenen Herkunft. Das liegt auch vielleicht in der Erfahrung. Ich glaube, mit 60 ist man vielleicht ein bisschen weiser als mit 20, aber nur vielleicht. Das liegt aber auch an dem unterschiedlichen Gewissen, das jeder hat. Deshalb sagt Paulus ja auch, bitte achtet darauf, dass ihr das Gewissen des anderen nicht verletzt. Wenn ihr etwas tut, das dem anderen wirklich Gewissen macht, dann lasst es sein. Wir haben auch in der Beziehung Verantwortung für den anderen. Römer 14 sagt eben uns, dass wir diese Unterschiedlichkeit in Liebe akzeptieren sollen, aber auch eben darauf achten sollen, dass wir keinen Glauben zerstören. Das Weitere, jedes Thema, das eine Entscheidung für unsere Gemeinde erfordert, muss intensiv vorbereitet werden durch gemeinsames Bibelstudium und gemeinsames Gebet. Deshalb sind solche Zusammenkünfte, wie wir sie hatten, bezüglich der Frage der Ehesegnung, ganz, ganz wichtig. Wir können nicht jeden erreichen in diesen Sachen. Aber es ist wichtig, dass diejenigen, die da sind, dann auch eben sich Gedanken darüber machen, was wir tun und ob wir diese Entscheidung tragen können. Ob wir wirklich diesen Weg gehen können. In der Diskussion mit unseren Geschwistern können wir auch zu keinem Zeitpunkt die Gotteskindschaft absprechen. Wir können keinem sagen, weil du das und das tust, bist du kein Kind Gottes mehr. Wir können es ihm sagen, wenn er sagt, Jesus ist nicht für mich gestorben. Das ist eine ganz eindeutige Aussage. Dann ist er nicht mehr in der Liebe Gottes, dann ist er kein Kind Gottes mehr. Das ist ganz eindeutig. Aber wenn er beispielsweise einen Tannenbaum aufstellt, dann können wir ihm nicht sagen, weil du das tust, bist du kein Christ mehr. Wie bitte?
Oder wenn du keinen brauchst.
Oder wenn du keinen, genau, genau. Das kann auch sein. Es gibt eben Themen, in denen wir Einheit haben müssen, eben die inhaltsnotwendigen. Und es gibt Themen, in denen wir Einheit in der Unterschiedlichkeit üben müssen. Und wenn aus unseren gemeinsamen Überlegungen, unseren gemeinsamen Studien, unserem gemeinsamen Gebet keine hundertprozentige Übereinstimmung erfolgt, jedoch eine Entscheidung getroffen werden muss, ist es eben Aufgabe der Führenden, wie immer die Führung aussieht, dies nach bestem Wissen und Gewissen in der Verantwortung vor Gott zu einer Entscheidung zu kommen. Natürlich, die Führenden erwarten dann, dass die Gemeindeglieder sich dieser Entscheidung beugen. Es kann aber auch sein, dass ein Gemeindemitglied mit einer solchen Entscheidung nicht leben kann. Es kann dazu führen, dass er die Gemeinde verlässt. Aber wenn das so ist, dann muss es in gegenseitigem Respekt und in geschwisterlicher Liebe, die uns Jesus eben gebietet, geschehen. Weder der die Gemeinde verlässt, wird zum Nichtchristen, noch werden die verbleibenden Geschwister zum Nichtchristen. Wenn sie das akzeptieren für sich, wenn sie Jesu Tod für sich in Anspruch nehmen, bleiben sie Geschwister im Herrn, auch wenn sie getrennte Wege gehen. Und Entscheidungen, die wir treffen, sind nicht verbindlich für andere Gemeinden. Genauso wie Entscheidungen, die von anderen Gemeinden getroffen werden, nicht verbindlich sind für uns. Wir sind verantwortlich für das, was hier in unserer Versammlung in der Wandsbeker Allee passiert. In all dem, was wir da bewegen, ist, denke ich, eins ganz wichtig: die Demut. Einer achte den anderen höher als sich selbst, Philipper 2, 1-7. Und auch in Epheser 4, was ich jetzt nicht vorlesen will, geht es eben darum, dass wir in der Liebe zusammenkommen. Ich möchte enden mit Römer 12, 9-11, was ganz, ganz wichtig ist für unser Zusammenleben. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Lasst euch vom Heiligen Geist entzünden. Dient dem Herrn.